Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wer meinen Podcast verfolgt, der weiß, dass ich mich auch immer mal wieder dem Thema Konsum und Lebensmittelverschwendung annehme, auch aus meiner eigenen Erfahrung, da ich meinen Konsum in den letzten Jahren auch immer wieder extrem optimiert habe und dann doch immer wieder ja überrascht bin oder entsetzt bin, was man immer noch alles optimieren kann, ohne an Lebensqualität zu verlieren, denn wir wohnen einfach in einem der reichsten Länder der Erde. Es gibt nichts, auf was wir verzichten müssen, ohne dass wir einfach weiterleben können. Und habe einfach mal geschaut, wen gibt es vielleicht auch hier bei mir in der Nähe, der sich dem Thema auch annimmt, und habe mich mit Michael Schieferstein getroffen. Er ist der Gründer des Vereins Foodfighters e.V., hier in Mainz. Er hat mehrere Ansätze, die ich extrem gut finde. Zum einen kämpft er sehr gegen die Lebensmittelverschwendung. Er macht viele tolle Aktionen, zum Beispiel auch in Zusammenhang mit der Dokumentation Taste the Waste. Gab es 2011 hier in Mainz so eine Taste the Waste Aktion mit Lebensmitteln, die sonst im Müll gelandet werden, hat er mehrere tausend Menschen bekocht und kämpft da auch sehr dafür, für diesen Ansatz. Und was ich aber auch toll finde, hat hier in Mainz in der Goetheschule ein ganz tolles Schulprojekt, wo er einen richtigen Lehrplan gemacht hat und einmal die Woche immer 4 Stunden mit Kindern kocht und gesund kocht. Und das Spannende fand ich, als ich mich vorab mit ihm unterhalten habe, ich möchte das gerade nochmal betonen, also es ist kein veganer Koch, der ist gelernter Koch und Küchenmeister und hat auch in Sternehäusern gearbeitet, aber er ist per se kein Vegan-Koch. Also nicht wundern später, wir reden teilweise so ein bisschen kontrovers im Podcast, was ja aber auch Sinn der Sache ist, aber sehr konstruktiv. Aber eine Aussage von ihm hat mich deswegen so ein bisschen hellhörig gemacht, weil er gelernter Koch ist und mit Kindern kocht. Und in sich die Aussage getroffen hat, wenn er kocht und günstig kocht und auch mit Kindern kocht, deren Eltern vielleicht nicht unbedingt viel verdienen oder Hartz IV bekommen, whatever, ist die logische Konsequenz, dass er vegan-vegetarisch kocht, weil das einfach die gesündeste und effizienteste Art der Ernährung ist. Und so bin ich da so ein bisschen hellhörig geworden und habe mich sehr gefreut, dass er meiner Einladung auch sofort gefolgt ist. Und wir haben wirklich sehr lange und sehr intensiv gesprochen. Und ich glaube, es war auch nicht das letzte Mal, dass wir was zusammen gemacht haben, weil wir gemerkt haben, wir haben sehr tolle gemeinsame Ansätze, die sich auch ganz toll ergänzen. Er hat auch zum Beispiel für Penny ganz tolle vegane Rezepte gemacht. Könnt ihr mal gucken bei Penny auf der Seite, da seht ihr ihn auch. Da macht er eine vegane Jus und so Sachen. Also er ist da sehr offen und auch sehr motiviert. Und ich finde es einfach gut, weil dieses Thema Lebensmittelverschwendung, das Thema Lebensmittelverschwendung betrifft ja nun mal uns alle, und dass unser Konsum oder auch unser Wohlstand auf anderen Teilen der Erde bedeutet, dass dort gegebenenfalls Armut oder wie auch immer herrscht, das ist ja nun mal was uns alle angeht. Und ich freue mich sehr, hier wirklich einen extrem kompetenten Mensch kennengelernt zu haben und auch getroffen zu haben und im Gespräch zu haben, der schon viele, viele Jahre sich mit dem Thema beschäftigt. Also der beschäftigt sich da weitaus länger mit, als ich überhaupt vegan bin. Und also viel Spaß, hört euch den Podcast gut an. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen, Fragen, was auch immer habt, schreibt mir einfach. Ich freue mich auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft mir einfach, den Podcast oben zu halten und das Thema noch bekannter zu machen. Und jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, wer so meinen Podcast ein bisschen verfolgt, habe ich eben schon erzählt, der weiß, dass ich einer meiner Dokus, die mich so ein bisschen beeinflusst in meinem Konsumverhalten, gar nicht mal jetzt auf vegan bezogen, sondern generell, war die Doku Taste the Waste. Und da habe ich mich schon immer jetzt, also wir senden jetzt ja ein Jahr, auf die Suche gemacht, da mal jemand zu finden, der mal erzählt, wie es ist. Und ich bin fündig geworden. Michael Schieferstein, du bist Foodfighter, das erklären wir gleich alles. Ich war natürlich extrem stolz, wie ich dann, ich weiß, das sage ich immer, wie ich dann auch noch gehört habe, du bist genauso wie ich Mainzer-Bub, ja.
Aber, ganz genau, ja, Waschechte sogar, ja.
Genau, aber es hat natürlich nichts mit irgendeiner Nationalität so zu tun, das wissen ja die Leute, die mir zuhören. Aber natürlich fand ich das auch cool. Jetzt versuchen wir, ein extrem komplexes Thema irgendwie in meinen 20 Minuten unterzubringen. Wir versuchen mal, die Kurve zu kriegen. Du bist gelernter Koch, du bist Küchenmeister. Richtig. Du hast in in Sternehäusern gearbeitet, du bist Gastronom und ich freue mich unheimlich, abgesehen von deinem Engagement mit Foodfighter, wo wir auch gleich noch drüber reden, dass ich endlich mal einen Koch-Gastronomen gefunden habe, der bereit ist, so ein bisschen Tacheles zu reden, und zwar das Thema Lebensmittelverschwendung, Ressourcenverschwendung. Dem Thema hast du dich ja extrem angenommen. Vielleicht erklärst du uns einfach erstmal so ein bisschen mehr das Thema Foodfighter, was du machst. Und Taste to Waste ist ja bei dir auch ein Stichwort.
Richtig.
Wie du dazu gekommen bist. Also ja. In deinem Vorgespräch hast du schon das erzählt mit Afrika. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Vielleicht erklär uns mal so, wie der Weg gegangen ist.
Ja, also angefangen habe ich mit 15 in die Ausbildung zu gehen. Ja, habe eine Kochausbildung in einem der Sternehäuser auch drüben auf der Eveside im Rheingau gemacht. Ja. Und ja, habe mich dann weiterentwickelt.
Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Wir wohnen ja hier genau an der Grenze von Rheinland-Pfalz zu Hessen.
Genau, wir sind in 5 Minuten
und
in Hessen drüben.
Genau, aber also Fakt ist halt, wir sind Rheinhessen. Das wird immer nach Hessen gezählt, also Rheinland-Pfalz.
Ja, das verwechseln die Hessen aber immer
genau.
So. Ja.
Und die Eveside ist bei uns quasi der Blick nach Wiesbaden.
Genau, also wir gucken auf die Eveside und wenn die Wiesbadener rübergucken, sehen sie halt das Beste, was geht. Ja.
Genau.
Das nehmen sie halt. Ja. Okay, so, dann habe ich halt nach meiner Ausbildung bin ich halt international gereist. Ich habe 10 Jahre lang eine Bildungsreise gemacht in meinem Beruf, habe alle Häuser durchgemacht, von der Schweiz über Frankreich nach Spanien, England, Italien und so weiter. Und dann war mir wichtig, mit einem Kumpel zusammen für ein Jahr auch mal Asien, Afrika zu bereisen.
Das heißt, du bist aus der Spitzengastronomie raus und hast gesagt, jetzt mal Cut.
Genau.
Ich will mal gucken, wie es so auf der Welt.
Einfach Rucksack, wenig Geld
ja. Und
einfach zu überleben. Mal gucken, wie das ist, wenn man einfach wandert, ja. Ich finde das immer toll, was die Zimmermänner machen zu uns vorher. Ja?
Genau.
So, die erst machen sie ihre Ausbildung und dann gehen die auf Wanderschaft und leben von dem, was sie verdienen, wo sie arbeiten, wo sie ihr Essen kriegen. Und das wollten wir auch machen.
Genau. Wobei ich sag mal, für einen Koch ist das ja jetzt erstmal gar nicht so ungewöhnlich.
Richtig.
Das hat bei dir dann aber eine ganz andere Wendung genommen, ne?
Richtig. Für mich war halt erstmal wichtig, die Kultur kennenzulernen. Ja, natürlich auch die Nationalitäten, viele Nationalitäten kennenzulernen, selbst Afrika. Ja, Afrika hat ja insgesamt, ich weiß gar nicht, 120, 130 Staaten oder so. Ja, so, das ist ja auch nochmal verschieden. Umso tiefer mhm. Du reingehst, umso ärmer wird's und umso brutaler, keine Menschenrechte. So, das wollte ich einfach sehen, wie das wirklich ist. Ja.
Und dann ist was passiert?
Ja, das erste Mal, was cool war, ist, du bist trotz Armut, ja. Ich meine, klar, da drüben gibt's Mord und Totschlag, den gibt's auch in Deutschland, ja. Es gibt natürlich auch böse Viertel, ja. Man darf in Amerika darfst du auch nicht in irgendeine Seitenstraße ja. Reingehen, das überlebst du nicht, ja. Das gibt's natürlich dort auch. Aber wir haben halt einfach gesagt, okay, wenn wir Geld brauchen, gehen wir arbeiten. Es gibt auch in allen Ländern, wo wir hingereist sind, egal ob es in Afrika oder in Indien oder in Thailand, egal wo es war, gab es auch Spitzenrestaurants aus Europa. Logisch. So, da haben wir angeheuert. So, und wenn wir Geld gebraucht haben, haben wir da gutes Geld verdient, haben unser Essen, haben dort gewohnt. Und so weiter. So, und dann sind wir immer tiefer reingegangen. Und ja, dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt haben wir genug Geld. Wir nehmen uns jetzt einen Dolmetscher mit. Das haben wir in jeder Region gemacht. Wir haben uns einen Einheimischen genommen, den wir da zufällig kennengelernt mhm. Haben. So, wir haben uns angefreundet und der hat uns auf unserem Weg begleitet. Er hat ein Geld bekommen, was für ihn ein Jahresgehalt war, was ich so hinterher rausbekommen habe. Ja, für uns war das Taschengeld im Prinzip. Ja, so. Und der hat uns dann gedolmetscht und hat uns dann in Regionen gebracht, wo kein anderer hinkommt. Und dann die eine Geschichte, wo du jetzt gerade angesprochen hast. Wir sind dann nördlich in Afrika gewesen und da waren wir in so einem kleinen Dorf und wir waren einfach erschöpft, ja. Und dann haben wir überall mal so rumgefragt, wie die Leute so leben und so. Und hat uns eine sehr nette Frau eingeladen zu sich in die Wohnung rein. Das heißt keine Wohnung. Sie müssen sich das vorstellen. Ja. Das ist ein Gebäude, da wohnen in einem Zimmer, wohnen 6 Leute, ja. Die Kinder plus Mama, da drin wird gekocht. Das ist das Wohnzimmer, wo nicht mal eine Couch steht. Alles auf dem Boden. Aber es war interessant, das mal zu sehen. Und da ist mir halt aufgefallen, die Kinder liegen da sehr abgemagert, sehr erschöpft, keine Kraft in den Knochen. Und die Frau hat nichts. Die haben nicht mal ein Stück, gar nichts. Und dann war noch ein altes Stück Brot und ein bisschen Wasser. Und ich kann dazu sagen, was ich auch live gesehen habe, das möchte ich also, bevor ich jetzt auf das eine Thema gehe, gerade mal sagen, was mit dem Wasser war. Die Kinder im Dorf, die waren alle zwischen 5 und 12 Jahre ungefähr. Mhm. Die sind hunderte von Kilometern mit großen Kanistern gelaufen und mussten Wasser holen, kamen die Kinder zurück. Dann haben die für das ganze Dorf den Wasserbedarf für einen Tag gehabt. Das heißt, die konnten sich damit nicht duschen. Das war Trinkwasser, was aber auch kein sauberes Wasser war. Es musste erstmal abgekocht werden. Dadurch, dass die Industrie das Wasser verseucht hat, bleibt ihnen nur Dreckwasser. Ja? Das heißt, die trinken dann noch krankes Wasser. Dann haben die das Wasser abgekocht und trotzdem ist es noch giftig im Prinzip. So, aber das war ihr Tagesbedarf. Und dann mussten die nächsten Kinder schon wieder weiter, weil die mussten hunderte von Kilometern laufen. Wenn die einen zurückkamen, sind die nächsten schon wieder losgelaufen. Das kann man sich nicht vorstellen. Da gab es kein fließendes Wasser oder so. Und dann ist mir aufgefallen, die Frau hat auf dem Topf, Feuerstelle.
Herd, ja.
Ja, also, ich sage, ja. Gut, für die war es ein Herd. Ja. Für uns war es einfach nur eine Eisenplatte, wo unten ein Feuer drunter war. Ja? So wie man früher kennt, die Oma, die noch das Feuer geschürt hat.
Genau,
so
wurde gleich mit geheizt.
Genau, also, da wurde geheizt. Ja, genau. Aber die haben über 30 Grad.
Ich wollte gerade sagen, heizen brauchen die nicht, aber.
Aber genau. das war in dem Raum mit drin. Mhm. Wie so ein eingemauertes Ding war das, ja, so. Und da war ein Topf drauf. Und in dem Topf war Wasser. Und mit Steinen drin. Und mich hat gewundert, warum da Steine drin sind. Und dann habe ich halt über den Dolmetscher versucht, das rauszubekommen, ja. Und dann habe ich dann gefragt, wieso kocht sie das Wasser mit den Steinen? Ob das dann das Wasser gesünder macht oder ob das irgendein Heilungsprozess ist oder so. Und da hat sie mir nur gesagt, guter Mann, das ist, die Kinder fragen alle 5 Minuten, wann gibt's Essen? Und die Kinder haben jetzt schon seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Ja? So, die wollte uns trotzdem ihr letzte Reserven geben. Aber das haben wir nicht angenommen, definitiv nicht. Ja? Aber du konntest der Frau auch kein Geld geben, weil in dem Moment, wenn ich ihr Geld geben habe, die wäre umgebracht worden von der Nachbarschaft. Ja? Das heißt, da ist Habgier ganz schlimm. Mhm. Das heißt, es bringt nichts, denen was zu kaufen. Was wir gemacht haben, wir haben ihr eine Ziege gekauft, ja, und ein paar Hühner, die wir dann geschenkt haben. Weil alles andere, wenn wir ihr Geld gegeben hätten, die Frau hätte das am nächsten Tag nicht überlebt. Und dann hat sie mir halt gesagt, guter Mann, das Wasser kocht mit den Steinen, weil solange die Kinder die Steine hören, dann sage ich immer, die Suppe ist noch am Kochen. Wenn die Suppe fertig ist, dann gibt's Essen. Und die Kinder warten tagelang und wochenlang, bis es Essen gibt. Wenn die Frau dann Essen hat, dann sagt sie, jetzt ist die Suppe fertig. Und das ist so traurig, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir leben hier im Überfluss, schmeißen 50% unserer Nahrung weg. Ja. Ja? Und dort sind die Menschen, die verhungern. Und das Schlimme ist, ich habe der Frau also die Sachen gekauft mit meinem Kumpel zusammen. Und wir haben ja hinterher immer wieder über unseren Bekannten, der uns gedolmetscht hat, gesagt, immer so alle 4 Wochen soll er ihr für ein Jahr lang immer ein Huhn, ein Schaf, das hat uns kaum Geld gekostet, hat er ihr das besorgt. Nur wir haben hinterher erfahren, dass die Kinder schon so unterernährt waren, dass 4 von den 5 Kindern verstorben sind. Und das hat mich total frustriert. Nicht nur frustriert, es hat mich geprägt in meinem ganzen Leben.
Ja.
So hat das Ganze angefangen, ja.
Oh, da stellen sich mir auch die Nackenhaare. Ja, das geht mir jetzt gerade genauso. Und ja, wenn ich jetzt natürlich dran denke, es gab ja nach Taste to Waste noch die Doku 10 Milliarden, wie werden wir alle satt?
Richtig, oder wie ernähren wir uns überhaupt noch in Zukunft?
Ja. Wenn ich dann sehe, dass in so Regionen, ich sag mal Soja- oder Futtermittelplantagen beispielsweise passieren noch ganz andere Sachen.
Ja, aber Soja ist auch so eine Vermarktung. Das ist mittlerweile eine Mafia geworden, ja. Dieses Soja, was wir eigentlich bekommen. 80% von allem, was wir an Soja kaufen, ist reiner Müll. Das ist Gift und Müll.
Das Schöne ist ja hier bei uns, auch hier in Rheinhessen, habe ich letztens auch erst gelernt, wächst ja auch Soja. Aber das, was hier bei uns wächst, hat ja so eine hohe Qualität, das würde nie als Viehfutter weggehen. Also das ist wirklich Esssoja, Sojamilch, was auch immer, Tofu-Produkte. Und was da unten angebaut wird, ist ja zusätzlich Müll. Nur jetzt stelle ich mir natürlich vor, diese Plantagen, die verschwenden ja wahnsinnig viel Ressourcen an Strom, an Wasser. Also alles, was da knapp ist.
Nimmt auch den Menschen die ganzen, ihr ganzen,
also den Boden weg, weg, die Arbeit, Boden,
die ganze Infrastruktur wird dort drüber gefegt. Ja? Das heißt, es wird gerodet, wenn dann ein Haus dazwischen steht. Und egal, welcher Mann da wohnt, der seit 5. Generation da lebt, der wird vom Staat enteignet, ohne dass er ein Geld dafür bekommt. Ja. Die Bagger fahren drüber, ob er drin ist oder nicht. Das habe ich live gesehen, das kann ich Ihnen nur sagen. Seit die Industrie vor über 25 Jahren angefangen hat, das Ganze so groß zu vermarkten. Wenn mittlerweile, wir haben das größte Problem. Wo ist es? In Brasilien.
Ja, so eine Fläche so groß wie Holland ist.
Ich sage jetzt Beispiel pro Tag. Ja. Jeder kennt sich aus, Mainz 05 Stadion, Fußballfeld.
Genau.
Ja? Und das Ganze muss man sich vorstellen, mal 40. Ja? 40 Fußballfelder werden am Tag da weggerodet.
Das kommt auch noch an Plantagen. Also genau, das, was da ist, der Regenwald, was auch immer, wird noch zusätzlich abgeholzt. Ja, das hat dich sehr geprägt. Und was ich auch unheimlich spannend fand, jetzt eben schon im Vorgespräch, dass du dann, also wie gesagt, ich versuche jetzt mal einen großen Bogen zu spannen. Also ich glaube auch, du warst nicht zum letzten Mal als Gast hier, kann ich glaube ich schon mal sagen. Du bist dann, wie du zurückgekommen bist, zum Beispiel, du hast auch lange Zeit containert.
Richtig, das habe ich es hat angefangen so 2004, 2005. Ja. Und das ist dann gegangen so bis 2011, 2012, was mir zugute kam danach. Ja, das Containern habe ich aber nicht gemacht, um mich davon zu ändern.
Nein, das meine ich jetzt. Und dann, das war die Entwicklung zu dem, was du jetzt heute machst.
Richtig, genau. Ich wollte wissen, was schmeißen Supermärkte weg. Also habe ich mir zwischen der Ebsaid, also zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz, habe ich mir einfach 17 Supermärkte ausgesucht, gezielt. Darunter 2 Biomärkte. So namhafte Betriebe wie, darf ich sie nennen?
Ja, natürlich. Ich
möchte kein schlecht reden, aber
nein, darunter geht. Wir müssen uns ja der Realität stellen. Ja. Das ist,
also ich sage die Märkte einfach, obwohl ich es eigentlich nicht machen darf oder will oder wie auch immer, weil damit pisse ich ja die Industrie an. Aber faktisch, ich will einfach damit zeigen,
wir teilen uns die Abmahngebühren dann.
Also Rewe habe ich containert, 7 Jahre lang. Aldi, Lidl, Alnatura, Tegut. Dann hatten wir Real. Dann hatten wir noch Großmärkte wie Metro und C&C. Dann waren es noch, Moment, wie hießen sie alle? ja, Edeka war noch mit drunter. Mhm. So, und dann habe ich mir die immer gleich, immer zwei Rewe-Märkte von allem, kommt eine auf der Seite und eine auf der Seite. Und Fakt ist, die Zahlen wurden immer mehr statt weniger. Das heißt, auch wenn sie sagen, wir geben alles an die Tafel, ist das 1% von allem, was in Deutschland weggeschmissen wird, geht vielleicht an die Tafel. Wenn es nur 0,5% sind.
Also ich wollte gerade
sagen, wir reden auch hier nicht von 11 Millionen Tonnen, wir reden von 35 bis 40 Millionen Tonnen pro Jahr.
Du hast ja eine regelrechte Studie nämlich durchgeführt, richtig, weil damals irgendeine Zahl kursiert ist über Bundesministerium für Wirtschaft, was auch immer,
genau,
eine Bundesstudie, dass irgendwie 18 Millionen Tonnen weggeworfen sind.
11 waren es, dann haben sie auf 18 wegen uns erhöht. Ja?
Okay.
Wegen Valentin und mir haben sie das erhöht.
Ja? Okay, und du hast dann dich eben hingestellt, ich meine, das ist ja auch Teil der Doku, Taste the Waste. Also,
Taste the Waste heißt ja auch, viele verdenken, Taste the Waste heißt, versuche den Müll.
Genau.
Das ist falsch. Die richtige Bedeutung heißt eigentlich, versuche die Verschwendung.
Ja? Genau. Du wolltest ja einfach nur beweisen, dass es eben deutlich mehr ist als diese 11 Millionen Tonnen.
Ja, das ist nicht geschönte Zahlen, sondern ich wollte die Realität mal zeigen.
Genau.
Ich meine, 11 Millionen Tonnen ist schon pervers genug.
Das
ist so viel, wenn man von Mainz vollgeladene LKWs, muss mich so vorstellen, bis nach China, und es passt nicht ein Blatt Papier dazwischen.
Ja.
Das sind 500.000 LKWs, Ladungen voll, ja, wären bei 11 Millionen Tonnen. Und das Ganze ist aber mal 3 bis mal 4. Also wir können einmal um den ganzen Planeten rum. Aber noch schlimmer, ich sage eine genaue Zahl. Mit dem, was wir alleine nur in Deutschland wegschmeißen, können wir 3-mal den gesamten Welthunger stillen.
Ja, das ist... Da fehlen selbst mir die Worte dafür. Also das ist, du bist ja aber auch noch weitergegangen. Also du hast dich ja auch noch um Zahlen recherchiert. Zum Beispiel, wie viele Leute faktisch hungern, wie viele Leute wirklich hungern.
Richtig.
Wie die Entwicklung ist. Du beschäftigst dich jetzt seit weit über 10 Jahren mit dem Thema. Bist da auch regelrecht Vorreiter.
Ja, da kann ich dir eine Geschichte gerade erzählen, wenn du sagst, von der Armut her betroffen. Ich war einmal, meine Tochter war, ich bin also geschieden, ja, bin auch Single, hat es also jemand interessiert. Nein, Spaß beiseite. Und bin mit meiner Tochter dann in der Stadt gewesen und wir hatten eingekauft für meine Tochter. Jetzt hatte ich aber keine Bankkarte dabei und ich hatte nur noch 5 Euro einstecken. So, und ich fördere normalerweise nicht irgendwie den Fastfood oder so irgendwas, aber ich sage immer, meine Tochter, die achtet schon sehr drauf. Und es ging auch hier nicht drum, wir wollten uns was zu trinken holen. Dann haben wir uns in der Reihe eingestellt bei so einem Fastfood-Kette und wollten uns eigentlich nur was zu trinken holen, damit wir dann von da aus dann nach Hause fahren. Und in der Reihe riecht es etwas strenger. War ein, ich sag jetzt mal, ich will es einfach den Namen nennen, Obdachloser. Ja? Also jemand, der wirklich nichts hatte, außer was er am Leib hat.
Mhm.
So wie er gerochen hat, wahrscheinlich voll eingepisst, ja, also das volle Paket. Und wird von jungen Leuten das Bein gestellt, wird rumgeschubst und wirklich schlecht behandelt. Das hat mich, meine Faust hat sich geballt und ich bin richtig, aber ich habe mein Kind dabei, ich musste ruhig bleiben. Ich muss ein Vorbild sein. So, irgendwann kam der Mann dann an die Kasse vorne dran und der hatte genau 98 Cent gehabt und wollte aber was zu essen haben. Und das hat 1 Euro gekostet, das Billigste. Und die haben es ihm nicht gegeben. Und das hat mich wütend gemacht.
Oh, ich kann mir vorstellen, den Fastfooder, den du jetzt meinst, das sind ja die, die nach einer Viertelstunde den Kram immer wegwerfen und hinten neu nachlegen.
Nach 10 Minuten schon.
Oder ja. 10 Minuten, ne?
Ja. Geschweige denn, es ist ja auch ungesund ohne Ende.
Ja.
Das wollen wir jetzt ganz überreden, das geht ja jetzt gar nicht darum.
Genau.
Ja. Es ging jetzt ums Prinzip. So, die haben es ihm nicht gegeben. Dann bin ich sauer geworden. Dabei, hinter mir war schon wieder die Schlange. 3 Reihen, die Kassen auch alle voll. Dann habe ich mich vor den Mann gestellt und hab sofort die Geschäftsleitung angefordert.
Lustigerweise stehen dann ja noch diese Spendendöschen, wo man sein Restgeld für SOS-Kinder...
Ja,
nichts gegen SOS-Kinder, um Himmels Willen. Aber,
wir haben in der eigenen Region genug Probleme.
Diese Spendendöschen stehen.
Ja.
Wir können weltweit... Ich habe mir nur gerade eben dieses Bild vorgestellt, wie paradox es ist, was du erzählst. Ja.
So, und da gab es eine Aktion. 5 Burger für 5 Euro mit einem Getränk. So, meine Tochter hat gesagt, Papa, wir brauchen die 5 Euro nicht. Wir kaufen jetzt was zu essen. Dann habe ich diese 5 Burger, der Mann ist schon wieder langsam rausgegangen. Der hat draußen gezittert, es war kalt, hat keine Jacke dabei, gar nichts. Dann hat er draußen gesessen vor diesem Fastfood-Ding. Dann hat er uns die Burger eingepackt. Dann hat der Geschäftsführer, mit dem ich will jetzt gar nicht sagen, was ich alles gesagt habe. Es war schon laut genug, ja. Aber ich musste mich beherrschen, ich habe mein Kind dabei gehabt. So, aber er hat uns dann was extra eingepackt. Und dann hat meine Tochter, ist dann rausgegangen. Und da waren noch 3, die auf der anderen Seite gesessen haben. Und dann ist meine Tochter hin, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Die hat alles, sogar das Cola, also das Getränk, was dabei war, alles so verteilt, dass jeder von denen so viel hatte, dass er was zu essen hatte. Und den Cola hat sie in Becher verteilt, dass jeder einen Schluck was trinken konnte. Und hat sich selber dann doch nichts am Schluss geholt. Und das kann ich einfach nur sagen, ganz der Papa.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, jetzt, wir wollen uns auch nicht zu sehr runterziehen, weil ich glaube, das Problem haben wir irgendwie alle. Jetzt ist es ja aber so, du hast diese Energie eben in was, in was Positives, in was Gutes umgewandelt. Das erzählen wir auch gleich noch mehr. Das könnte viel mehr Unterstützung vertragen, aber wer nichts macht, kann nichts falsch machen. Und du bist hingegangen und hast mit den Foodfighters und auch du als Michael Schieferstein hier in Mainz ein Schulprojekt, wo wir hoffen wollen, dass es ganz, ganz schnell noch ganz, ganz viele bundesweit davon gibt. Jetzt muss ich es richtig sagen, aber du erklärst es auch nochmal richtig. Das heißt, du kochst, du hast einen richtigen Lehrplan gemacht. Das ist also nichts, was nur einmal stattfindet.
Ja, es ist kein Workshop oder sowas.
Genau,
es ist wirklich ein Jahresprojekt.
Regelmäßig ein Jahresprojekt.
In einer Klasse.
Stattfindet, wo du mit möglichst viel Lebensmitteln, die, also ich will Abfall, ich finde das immer blöd, wenn man
Abfall. Wir kochen mit Bioprodukten.
Ja.
Ab und zu nehmen wir auch Lebensmittel, die wir geschenkt bekommen.
Genau.
Oder ab und zu mal bin ich auch so frech, ja, und fahre zu Supermärkten und sage, ich will alles, was abgelaufen ist, was ja nicht den Tafeln gibt, damit die Kinder auch da die Wertschätzung kriegen, ja?
Genau. Und kochst richtig mit denen, aber wie gesagt, das Ganze geht ein Jahr. Das heißt, die lernen von, dass man auch mal das zum Kochen das Abspülen gehört und dass nicht nur Frauen abspülen,
richtig,
sondern auch mal Männer
abspülen. Auch das Gemüse gewaschen wird.
Genau.
Ja, dass es nachhaltig
Umgang,
behandelt wird.
Genau.
Ganz besonders ohne Zusatzstoffe. Das heißt, wir kochen auf Basics mit frischen Kräutern, Salz aus der Mühle, Pfeffer aus der Mühle, also nachhaltigen Gewürzen. Und das Ganze so, ich sage ja zum Beispiel, heute habe ich mit den Kindern mal zur Belohnung, weil sie sich letzte Wochen immer so angestrengt haben, dürfen sie heute Spaghetti mit Tomatensauce essen. Mhm. Die haben ja auch vegan gemacht, das heißt, wir haben Spaghetti gemacht, ohne Ei, also wirklich rein vegan. Dazu eine tolle, einreduzierte Tomatensauce. Die normalerweise kocht bei mir die Soße zu Hause 12 bis 14 Stunden,
okay,
dass sie richtig intensiv wird. Wir hatten aber leider nur durch die 4 Stunden wenig Zeit, also hatte ich vielleicht knapp 2 Stunden einreduziert. Aber die war sehr intensiv trotzdem. Aber es hat einen Grund. Im Winter darf ich keine frischen Tomaten nehmen, weil es gibt keine Tomaten, die nach Tomaten schmecken im Winter.
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja eben das ganze Konzept. Das heißt, du bringst denen bei, wann was wächst, wann
richtig,
was regional ist.
Ja.
Ich musste letztens mal schmunzeln, weil auf einer Facebook-Seite hat bei mir jemand geschrieben, aber wie ernährt ihr Veganer euch denn im Winter? Da wächst ja nichts. Da musste ich mal schmunzeln, weil das stimmt ja nicht.
Das stimmt
also
nicht, ja.
Hier wächst. Also
du kriegst mittlerweile sowieso alles das ganze Jahr.
Also
Jahr,
abgesehen davon, aber ich sag mal irgendwie so Kohl oder Feldsalat, das sind ja Sachen.
Das Beste, das Gesündeste für einen Veganer. Es gibt kein gesünderes Gemüse als im Winter die Hokkaido-Kürbis. Das hat einen Grund. Der Hokkaido-Kürbis ist eine der wenigsten Gemüsesorten, die auch Vitamin B12 und B3 und alles zusammen haben.
Mhm.
Und der Vorteil ist, du isst den mit der Schale. Die Schale muss nur gut gesäubert werden mit einer Bürste. Darf nicht behandelt sein, also sollte es wirklich ein nachhaltiger Anbau oder Bio sein. Es muss, ja.
Wobei, das habe ich vorhin schon im Vorgespräch gelernt, das wächst tatsächlich auch hier bei uns. Also
es wächst bei uns, man kann sogar im eigenen Garten.
Ich wollte gerade sagen,
wir nehmen die Körner, trocknen die. Wenn sie getrocknet sind, ja, schön sauber sind, lege ich sie in ein Glas Wasser, bis sie keimen und dann tue ich sie einpflanzen und dann habe ich am Jahresende mega coole Kürbisse. Die wachsen auch das ganze Jahr. Das ist mega cool. Ja.
Ja, also so Sachen, wo man gleich wieder so denkt, oh, das ist exotisch und importiert.
Das war exotisch,
ist gar nicht.
Ja.
Ja,
aber Fakt ist einfach, die Hokkaido-Kürbisse sind definitiv die gesündesten und schmackhaftesten Kürbisse auf diesem Planeten.
Okay.
Und für jemand, der sich wirklich vegan ernährt, kann ich nur raten, es gibt die 3 Monate, ist die Hauptsaison.
Mhm.
Und er sollte wirklich sich jeden Tag auf den Plan schreiben, Hokkaido-Kürbis, egal in welcher Variante, zu machen, als Soße, als Suppe, als Braten im Ofen drin, einfach schön geröstet oder so. Ja? Oder mediterran, bisschen Olivenöl, paar Rosmarinzweig, bisschen Knoblauch und ein Würfel geschnitten, angeröstet. Mega cool, ja.
Das heißt, du bist auch ein ganz großer Verfechter eben von diesem, also ich sage ja auch immer, regional oder saisonal ist das neue Bio. Das heißt, du pflegst in dieses Jahresprogramm aber dann auch zum Beispiel eben ein, dass du den Kindern beibringst, wann was wächst, wann was Saison hat.
Die kriegen saisonal, regional denken, ja. Alles verwerten, nichts wegschmeißen.
Genau.
Selbst beim Wassersparen, das heißt, wenn die spülen, die dürfen nicht einfach Wasser laufen lassen, dann wird das Waschbecken eingelassen und dann wird alles gespült. Wenn die waschen, Gemüse waschen, wird das Waschbecken halb voll gemacht, dann waschen sie da drin das Gemüse, was auch immer, dann wird es abgetupft und dann wird es verarbeitet. Die lernen halt wirklich auch diese Nachhaltigkeit dazu, ja? Auch die Schalen aufzuheben und weiterzuverwerten.
Ne? Ich habe dich ja vorhin abgeholt, wir haben auch schon auf der Herfahrt ein bisschen geplaudert, was da auch schon rausgekommen ist, du kochst dadurch im Prinzip mit denen auch extrem viel vegan-vegetarisch.
Wir kochen rein nur vegan und vegetarisch. Das hat einen Grund.
Sogar nur, okay.
100%, ja, aber ich sage immer, rein vegan wollte ich nicht, ja, weil das ist nicht jedermanns Sache.
Ist auch absolut,
aber
wird hier völlig toleriert.
Ich ernähre mich auch ziemlich vegetarisch, aber natürlich liebe ich auch ein gutes Stück Fleisch, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Das kaufe ich dann auch dann, wenn ich weiß, es ist frisch geschlachtet, bei mir um die Ecke. Der Metzger schlachtet alle 6-8 Wochen.
Du bist auch einer dieser 2%, denen ich das auch tatsächlich glaube und weiß, dass es da so ist.
Da kannst du 100% so
das,
sein.
Darf ich jetzt hier auch mal sagen, weil ich jetzt schon wieder weiß, wie der Aufschrei hochgeht. Ich weiß, das wird viel gepostet, aber du gehörst eben nicht zu dieser Masse.
Ja, ich sage halt immer, wenn das Tier glücklich aufgewachsen ist, dann kann ich es auch mit Genuss essen. Dann liebe ich es und dann lecke ich auch den Knochen noch ab.
Ja, siehst du, und da sind wir, da, also ich bin sehr d'accord mit dir, da sind wir sogar tatsächlich dann nicht der gleichen Meinung, aber das respektieren wir gegenseitig.
Ja, denke ich, muss man einfach. Ja, ich respektiere auch einen Veganer, weil ich sage einfach, das macht das Überzeugung, es ist ein Trend geworden.
Wir müssen ja überhaupt erstmal viel weiter unten ansetzen und müssen jetzt auch gerade den neuen Generationen Kindern, da können wir noch was bewegen, da kannst du was bewegen.
Ja, wir müssen dran denken an den Zucker, dass wir überhaupt noch Ressourcen haben, dass wir Lebensmittel haben. Das, ja. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen nach Alternativen suchen.
Ja. Ja?
Die Alternative ist das Problem. Ja, uns wird die Nahrung so knapp werden und diese Artenvielfalt, die es nicht mehr gibt, diese Monokulturen, die wir weltweit haben. Oder Fakt ist halt, dass wir alles von draußen bekommen. Wir bekommen das ganze Jahr von Holland die Billigtomaten. Ja?
Ja.
So, da schmeckt eine Tomate nach der anderen nach Scheiße. Ganz ehrlich, die schmeckt nicht mal nach Wasser, die schmeckt nach gar nichts.
Ja.
Die ist hart, die ist knüppelhart, funktioniert nicht. Das ganze Obst, was wir von draußen kriegen. Kauf dir doch einen Apfel, wenn die Apfelzeit ist. Ernte vom Baum oder nimm das Fallobst.
Meine Rede, du.
Da schmeckt ein Apfel, da könnte ich reinbeißen. Ja?
Das ist, jetzt müssen wir schon wieder einen Abstecher machen. Aber jetzt habe ich endlich mal einen Profi da, der es mal erklären kann, weil manchmal glauben es mir die Leute nicht. Ich sage immer, lustigerweise sage ich das Gleiche, was du jetzt auch gleich sagen willst, aber darum geht es ja. Ein Apfel oder generell ein Obst, was schön aussieht.
Ja, es ist geschönt. Es ist einfach geschönt, ja. Weil wir wollen das Makellose, wir wollen es billig,
ja.
Wir wollen es aus der Masse, weil nur Masse ist billig.
Ja.
So, ich sage immer, die Leute, die Wert legen, ja, die essen nicht jeden Tag Fleisch. Und die Leute, die auf was Wert legen, die essen auch nicht jeden Tag eine Mango. Weil eine Mango, die aus dem Supermarkt kommt, ja, das ist eine hochgezüchtete Mango. Eine richtige Flugmango, die faserfrei ist, ja, die fängt bei 8 bis 10 Euro das Stück an. Und selbst dann ist er noch keine 100%ig gute, ja. Aber dann ist die Vitamine drin. Oder wenn ich die Kiwi sehe, oder alles, was ich am Obst kaufe, die sind so hart, die Birnen, egal was ich im Supermarkt kaufe.
Ja, vor allem die Äpfel, ja? Ich glaube, das ist ja ein Riesenprozess. Die werden geputzt, poliert, gewachst, bestrahlt.
Genau, gewachst. Die Äpfel, Beispiel Äpfelbirnen, die werden nicht gewachst. Da kommt Schellack drauf. Ein richtiger Schellack. Und Schellack kennt jeder aus von früher. Also wenn du in den 80er Jahre groß geworden bist, weiß jeder, hat jeder Schallplatten gehabt. Singles, Maxi-Singles, Schallplatten. Und das hat die Industrie sich zum Nutzen gemacht. Und das ist ein reines Gift im Prinzip. Aber es ist so hauchdünn, wird es eingespritzt, ja, dass wir sehen nur den Film glänzender Apfel, aber in Wirklichkeit essen wir eine Schallplatte. Ja? Da ist nichts mehr Gesundes dran. Man darf die Schale gar nicht mehr mitessen, obwohl in der Schale die Vitamine sind. Aber nein, wir dürfen es nicht essen, weil dann essen wir das Gift. Ja?
Jetzt würde mich nochmal interessieren, du beschäftigst ja viel mit Zahlen. Also wenn ich jetzt mal gucke, so immer Fleischatlassen, wenn sowas alles kommt, wir haben irgendwie 880 Millionen Tiere, die geschlachtet werden. Das sind irgendwie 600-700 Millionen Hühner.
Allein nur 700 Millionen Hühner.
70 Millionen Rinder, 70 Millionen Schweine.
Und ungefähr 2 Millionen Rinder, genau.
Und so weiter.
Und dann kommen noch Schafe und alles dazu noch.
Ja. Genau. Jetzt bist du gelernter Koch und oft heißt es ja auch so, naja, die Köche sind ja auch nicht besser, aber letztendlich ist es ja so,
zum Beispiel,
du arbeitest, also
ich habe zum Beispiel einen Betrieb gelernt, wo wir eigene Metzgerei hatten, eigene Konditorei, eigene Bäckerei. Wir haben alles selber produziert, ja, sehr nachhaltig und auch nur was nach Bedarf. So, das heißt, wenn wir das Tier geschlachtet haben, haben wir auch die Knochen verwertet. Wir haben sogar die Backen, wir haben die Zunge, wir haben alles mitverarbeitet. Und wenn bei mir einer ein Rinderfilet bestellt hat früher, dann musste er auch ein Stück Ochsenbacken dazu kriegen oder was auch immer. Es gab nicht ein 2 Kilo Stück Rinderfilet, so diese Massen oder XXL-Scheiße oder so.
Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus.
Das ist ein Schwachsinn. Ja. Ja. Wenn, dann esse ich doch ein kleines Stückchen Fleisch mit Liebe und ich genieße es und mache die Augen zu und träume davon, dass ich das irgendwann wieder haben möchte, als jeden Tag dieselbe Scheiße zu essen, nämlich nur voll mit Antibiotikum, Pestizide verseucht, der ganze Scheißdreck, den wir jeden Tag reinfüttern und werden alle krank davon. Wir wundern uns, dass wir ständig gegen alles, gegen nichts mehr resistent sind. Warum? Weil wir nur das scheiß Antibiotikum fressen. Ja? Weil Hauptsache billig. Ein Stückchen Hühnchen für 2 Euro das Kilo, ein Schweinefilet mittlerweile für 4 Euro das Kilo. Das ist doch lächerlich. Ja? Das arme Schwein, ein ganzes Schwein kostet heute noch 70 Euro. Ja? Das ist doch, wo soll dann, da ist das Mastfutter teurer wie das Schwein selber. Ja?
Und ich sag mal, in meinen Recherchen ist es so, ich habe mal so ein bisschen geguckt, wann ging das los, weil es heißt ja immer so, ja, und
Ende der 80er Jahre.
Ja, okay, danke. Also, weil es heißt ja immer so, der Mensch war schon immer Jäger und Sammler und so weiter, aber da machen wir uns ja echt was vor. Also, ich habe eine Sache gefunden, dass so diese Großbrütereien von Wiesenhof und so weiter, das wurde so 68, 70 erfunden.
Ja, aber das war damals noch nicht so
krass. Also erfunden, da war das noch keine Masse und in der Masse kam es dann im
Prinzip. Die Nachfrage war da. Das Problem ist halt, wir können heute den Weltmarkt nicht mehr sättigen.
Ja.
Aber die westlichen Länder, ja, die Industrieländer, die übersättigen sich, dafür leiden die anderen drunter. Ja? Wir haben zum Beispiel ein Problem, Indien war früher zu fast 80% vegan und vegetarisch.
Mhm.
Heute sind die 80% alle Fleischesser. Das heißt, wir können es denen aber auch nicht verdenken, weil wieso sollen wir das denen verbieten, wenn wir selber jeden Tag Fleisch essen? Ja? So, und auch diese geschönten Zahlen, dass der Durchschnittsbundesbürger 60 Kilo Fleisch pro Jahr isst. Ja? So, geht mal von 90 Kilo aus oder 100 Kilo, weil Fakt ist halt, wir fressen es jeden Tag. Da zählt auch der Schinken dazu, die Wurst, die ganze Scheiße, die dazukommt. Ja? Ja. So, und dann morgens der Schnitzel, mittags der Schnitzel und abends, wenn es geht, noch ein Stück Braten. Ja? Das ist pervers. Das ist nicht mehr nachhaltig. Deswegen gehen unsere Ressourcen aus. Nicht nur deswegen. Wir verbrauchen alles, was an drumherum. Ja? Ich sage mal ein Beispiel. Keiner weiß das. Aber wenn ich ein Kilo Rindfleisch in der Theke kaufe, das heißt, von ein Rind hat 350 Kilo, sage ich mal. Und wenn ich jetzt das Tier geschlachtet ist und ein Kilo in der Metzgertheke finde, was glaubst du, wie viel Liter Wasser bis dahin verbraucht wurde?
Gut, also ich glaube jetzt ein Großteil meiner Hörer weiß es, weil die sich dafür interessieren. Also wir haben so plus minus...
Bis jetzt habe ich auch keinen gehabt, der es genau wusste.
24.000 Liter Wasser.
Richtig.
Plus minus 15...
Bist du der Erste, den ich jetzt frage, seit fünf Jahren,
das genau weiß. Das ist natürlich was ich sage jetzt mal ganz frech, wir Veganer ja auch immer propagieren. Deswegen bin ich umso dankbar, dass ich mal jemand nicht aus der veganen Szene, ich mag dieses Wort nicht, hab, der das eben auch mal propagiert. Also wir haben plus minus 15 Kilo...
Die Ressourcen, die dort aufgebaut werden.
Für plus, diese Sachen, plus minus 15 diese virtuellen Kilo Sachen, Getreide, 24.000 Liter Wasser, Strom.
Diese Verschwendung für ein Kilo. Jetzt rechnen mal diese Milliarden Kilo, die am Tag verbraucht werden weltweit. Was? Diese Ressourcen sind gar nicht mehr da.
So, und jetzt kommst du und sagst uns, wie viel davon in die Tonne fliegt?
50% von allem, ja.
Also ich habe irgendwann mal, ich bin immer ganz defensiv und sage immer 30-35%.
Also man kann einfach sagen, jedes zweitgebackene Brot, und das ist die größte Todsünde. Wir haben sowieso noch kaum, also es gibt kaum noch Mehl auf diesem Planeten. Selbst das Mehl, was wir im Supermarkt kaufen, ist giftig. Es ist nicht gesund, weil dieses 405er Typ oder 505 oder wie es auch immer heißt, ja, erst ab 1050 wird ein Mehl langsam interessant.
Ja gut, wir kaufen uns dann wieder die Laktose- und Gluten-Tabletten, um es dann wieder zu essen, statt es einfach wegzulassen.
Oder Diabetesfälle. Wir haben mittlerweile die Volkskrankheit unserer Kinder.
Ja.
Mittlerweile kommen die Kinder mit Diabetes 1 auf die Welt. Woran liegt es? An unserer Ernährung, ja? Weil wir nur noch Scheiße kaufen, ja?
Wobei, wenn man sich überlegt, diese Verschwendung, ich meine, bei Gemüse und Kartoffeln, da tut es einem ja eh schon in der Seele weh. Bei Tieren ist es ja, also noch dieses, also A, die Ressourcenverschwendung, die Ausbeutung von anderen Ländern und dann immer auch noch dieses Leben eben. Ne, Leben, was eben dazu kommt.
Wie sie geschlachtet wird, halb lebendig noch und so. Das geht sogar gegen meine Ehre. Ja? Aber ich sage immer trotzdem, ich denke halt so, wenn ich weiß, mein Nachbar, der zieht sein Rind dort hoch, es hat jahrelang glücklich auf der Weide gelebt und dann schlachtet er es ganz, wie es früher der Metzger gemacht hat, ohne dass das Tier drunter leidet. Kann ich das mit Genuss? Da zahle ich auch gerne 10-mal so viel für das Kilo Fleisch. Ja? Das esse ich aber nicht jeden Tag. Ja. Ich gönne es mir dann aber.
Da bin ich auch ganz bei dir. Also ich meine, unabhängig davon, ob ich es jetzt mache oder nicht, ich meine, bin ich trotzdem ganz bei dir. Also ich meine, dieses Jahr, dieser berühmte Sonntagsbraten, ich meine, ich bin jetzt Jahrgang 73. Also
ich bin 67,
Ein Tick jünger, aber wir sind grob, sage ich mal, gleich. Es ist ja schon faktisch so.
Das ist der Jahrgang von meiner Schwester, ja.
Okay, aber da hat sich ja gerade so in den letzten 20, 30 Jahren, also eigentlich in unserer Generation, also wir müssen ja, das sage ich auch immer, wir müssen ja die Schuld schon auch auf unseren Schultern ein Stück weit mitlegen. Das hat sich schon extrem verändert, oder?
Ja, weil wir einfach alles billiger wollen. Ja, das fängt, ich sage immer mal an, diese Gierigkeit, ja. Ich beobachte das oft. Ich mache so oft so Testeinkäufe, ja. Das mache ich, es hat einen Grund. Ich kaufe oft Sachen ein und lasse ablaufen, weil ich wissen will, wie lange die haltbar sind, ja.
Genau, da kommen wir
nämlich. Kommen wir noch hin, ja.
Jawohl.
So, aber ich mache so Testeinkäufe und beobachte Menschen. Das mache ich sehr gerne.
Das mache ich auch sehr gerne. Ja. Ja, da habe ich endlich mal einen gefunden.
Ja, und das ist für mich so einfach interessant.
Ich muss dich gerade mal, weißt du, was ich gerne mal mache?
Auf diese Centbeträge, so sage ich mal ein Beispiel. Da kommt, ich sage jetzt mal einfach, in irgendeinem Supermarkt, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, das spielt keine Rolle. Da kostet das Joghurt auf einmal 19 Cent. So, was glaubt der Idiot oder die Idiotin, sage ich ganz ehrlich, was da noch überhaupt drin sein soll? Ja, selbst das Joghurt ist noch nicht dadurch bezahlt im Prinzip, ja? Wer leidet darunter? Unsere Bauern, ja? So, der Liter Milch sollte am besten 49 Cent kosten. Nur Fakt ist, ja, der Bauer muss eigentlich 60 Cent für den Liter bekommen, damit er überhaupt einigermaßen davon leben kann. Und wir wollen es noch billiger haben, ja? Das ist die Krankheit dabei, ja? Was soll da noch gesund dabei sein? Oder wir schütten dann auf einmal aus Protest 80% der Milchlieferungen in den Gulli, ja? Obwohl die Kühe mittlerweile das Zehnfache produzieren, was sie früher produziert haben. Weil sie nur noch mit Mastfutter an die Melkmaschinen gehen, ja?
Das ist wiederum, ich weiß nicht, ob du die Zahl kennst, das ist auch, habe ich jetzt auch relativ neu, dass von diesem ganzen produzierten Milch ja nur so 15-20% überhaupt als Frischware im Handel landen und der Rest geht als Milchpulver in die Industrie und in diese...
Ja, das ist nicht ganz so richtig, aber das ist ja so...
Aber so in etwa, von mir, oder vielleicht sind es auch ein Drittel, zwei Drittel.
Das machen aber nicht alle Bauern, ja?
Nein, das Fiese ist...
Sammelbänden,
ich wollte gerade sagen, das Fiese ist ja, die Bauern, die wissen das ja zum Teil auch gar nicht, das ist ja diese
EU... Beispiel sagen. Es ist hier in der Nähe. Ich will den Namen nicht nennen, weil das war eine traurige Geschichte. Es ist hier in Mainz Umgebung passiert, ja? So Richtung Ingelheim die Richtung. Da hat ein Bauer eine große Apfelplantage und Obstplantage gehabt. Dann kam ein Multikonzern. Ich sag nicht den Namen, aber Aldi, ja? Fakt ist,
Aldi.
Ja. Dann haben die der Frau und dem Mann ein Angebot gemacht und haben die finanziert. Sie mussten ja eine bestimmte Menge liefern für die ganzen Filialen. Ja? So, dann haben die sich drauf eingelassen. Aber in dem Moment, wo die aufgerüstet haben, haben die den Preis diktiert bekommen. Mhm. Die mussten den Kredit zurückbezahlen und gleichzeitig durften die nur noch so viel Cent pro Kilo Apfel. War nicht möglich, weil der Pflücker war teurer, wie was die für einen Apfel bezahlt haben. Der Mann hat sich erschossen, die Frau ist insolvenz gegangen. Das ist Realität hier aus der Region.
Also jetzt den speziellen Fall, aber das kann ich tatsächlich bestätigen, weil ich wohne in dieser Region und gehe jeden Tag mit meinen Hunden mindestens ein, zwei Mal.
Weil wir billig wollen.
Genau, und wir haben ja, also hier in der Region ist es ja so, wir haben einmal mit Rheinhessen das größte Weinanbaugebiet, haben aber auch wieder Regionen wie jetzt bei mir, da ist gar kein Wein, weil wir eben ja oben im Wind wohnen. Da ist halt extrem viel Obst- und Ackerbau. Ein Paradies. Also ich habe es ja mal zusammengezählt. Ich habe bei mir im Ort 3 Hofläden und habe im Nachbarort nochmal 5 Hofläden.
Richtig, wir haben ja eigentlich alles in der Gegend.
Also wir wohnen
ja
hier.
Wir haben den Markt hier, ja.
Genau.
Hier, dreimal die Woche. Ich sage immer, geht doch in die Stadt. Wir haben den geilsten Eiermann hier. Der kommt mit seinem Hahn hin, ja. Ich kenne den, seit ich Kind bin. Ja, der hat mir früher immer einen gegen den Kopf gehauen, hat er mir ein Ei geschenkt oder mal gegen den Kopf geschmissen, ja. Aber Fakt ist, wir haben so viele tolle Leute, die sich hier engagieren und trotzdem von der Großmasse verdrängt werden. Die wollten den schon 10-mal nicht mehr auf dem Markt haben.
Genau.
Weil er in der Ästhetik nicht reinpasst. Also, aber das ist ein Urgestein, das ist ein Mainzer Urgestein und den unterstütze ich, wo ich kann. Ja?
Also der eine Bauer, da ist es so, da darf ich nach der Kartoffelernte, darf ich immer Kartoffel holen. Das ist ja Wahnsinn, was da eben schon auf dem Feld übrig bleibt, weil es entweder zu viel ist oder weil die Kartoffel zu groß oder zu klein sind.
Ja, zu klein,
sind.
Ja. Die und Normen
dann,
halt, ja.
Genau, und dann gibt es halt auch noch viele.
Warum, das, wenn du schon bei den Normen bist, warum durfte damals die Gurke, ja?
Ja.
Nicht diese gerade Norm haben. Warum durfte die nicht gebogen sein? Sag nochmal, weißt du warum? Warum die das gemacht haben?
Wahrscheinlich wegen Lagerkapazität.
Nein, ja,
oder
pass auf, weil der Karton zu teuer war, für eine krumme Gurke herzustellen.
Ja.
Dafür haben die Norm entsprochen. Ja? Heute ist es falsch, die haben es rausgenommen. Heute kriegst du krumme Gurken. Aber vor ein paar Jahren war das leicht lächerlich. Die haben die tonnenweise weggeschmissen.
Ja.
Sobald die ein bisschen Krümmung hatte, war sie schon weg. Ja?
Also
und die, im Supermarkt, die Gurken, die du kaufst, da ist nicht eine gesund. Die schmeckt ja nicht mal nach Gurke. Ja?
Das stimmt, die schmeckt wenn mit viel Glück nach Wasser. Und also es gibt halt viele Bauern, die sagen dann hier, wenn abgeerntet ist, die sagen immer, hier gehen sie da hinten rein, da sind noch die sagen immer, ein paar Bäume voll können sich pflücken. Mhm. Und da sind dann meistens immer noch, keine Ahnung, 10, 20, 30 Bäume voll Mirabellen und Kartoffeln.
Der Folge hat ja vorhin schon das Beispiel gesagt. Ja. Ja, du gehst einfach, wenn die Kartoffelernte fertig ist, nur ein Beispiel, gehst du über die Kartoffelacker.
Ja.
Die 50%, die du dann einsammelst, damit kannst du ein ganzes Jahr deine ganze Straße mit Kartoffeln versorgen.
Genau, so ist es.
Fakt,
also, und dann geht es auch wieder so ein bisschen back to the roots. Also wie lagert man zum Beispiel Kartoffeln richtig? Das haben unsere Omas, haben das ja alle gewusst. Besser
ein dunkler Keller,
genau.
der trocken ist, wenn es geht, muss nicht so feucht sein. Ja. So und einfach dunkel, da darf kein Licht dran, dann keimen die auch nicht.
Ja. Äpfel kann man auch übrigens lange lagern.
Äpfel, Kürbisse oder ich sag mal Kohl.
Ja.
Den kannst du, da musst du nicht mal einen Kühlschrank haben. Eine Kiste auf den Balkon stellen, egal, selbst wenn Minusgrade sind. Ein Kohl überlebt das. Ja?
Okay.
Bei dem Kohl kannst du bis zu 3-4 Monate frisch halten. Ja?
Und jetzt kommen wir mal so zu meinem Lieblingsthema MHD. Das hat ja bei mir so eine kleine persönliche Vorgeschichte, weil vor meiner veganen Zeit, bei mir ist es so, ich bin Elektriker und bin Medienmensch. Ich brauche immer irgend so eine Struktur für mich in meinem Leben.
Also
Elektriker
sagt mir auch immer, der sucht immer neue Verbindungen.
Genau. Und bei mir war es einfach so, ich hatte noch ein bisschen Probleme im Herzen, hat damals auch noch 60 Kilo mehr auf dem Rippen. Ich habe zwar immer noch viel auf dem Rippen, aber da war es halt.
Sieht doch jetzt gut aus.
Ja, danke. Es ist ein bisschen viel im Moment, aber ich trainiere ja auch ein bisschen viel. Ja, ich bin ja immer im Oberurmer Wald beim Baumstammheben.
Okay, Urgestein.
Und ja, ich mag so ein bisschen diese Strongman-Nummer, sage ich mal.
Aber
damit ich überhaupt was mache, weil so andere Sachen liegen mir nicht so. Und habe aber da auch extrem viel mein Konsum überdacht. Und bei mir war es wirklich so, ich habe echt immer so Thema Joghurt irgendwie immer grundsätzlich mehr gekauft, als ich brauche.
Machen wir, glaube ich, alle, selbst wenn man, gerade wenn man noch alleine ist oder so, da kaufst du und vergisst es einfach. Ja,
ja, und hab's dann aber auch noch gerne auch 2-3 Tage vorm MHD tatsächlich weggeschmissen. Ja, und
vorm MHD?
Vorm MHD. Also ja, ich war
bist
da...
Bist du einer von denen gewesen,
ganz, der praktisch... Ganz grauenhaft.
Was die Industrie also, steuert,
absolut,
wegschmeißen, neu kaufen.
Heute ist es tatsächlich auch so, dass ich mich persönlich dafür irgendwie schäme. Ja,
aber das lernen meine Kinder schon in der Grundschule, ja,
genau.
In meinem Kurs. Ja, die Kinder lernen, ihre Sinne einzusetzen.
Genau.
Das heißt, ich kann sehen, ich kann riechen, ich kann schmecken. Und ich kann mein Ohr auch noch dran halten, weil man hört es auch, wenn was gärt. Ja? So. Und einfach mal die Nase reinhalten, oder man sieht es am besten, wenn der Deckel sich gewölbt hat, wegschmeißen.
Genau.
Ja? Dann kannst du es aufmachen, riechst du sofort, ist sauer. Aber ein Joghurt oder auch ein Quark oder selbst Milch, solange das im Kühlschrank ist, also gerade beim Joghurt, weil sind das sind eh treibende Kulturen, ja? So, mein Rekord war 1 Jahr abgelaufen. Klar, ich war selber erstmal, aber ich hab den Mut gehabt, hab's aufgemacht und hab meine Nase reingehalten, ja. Und den Löffel. Und ich sag dir, was mir aufgefallen ist, ich kaufe ja eh keine Fruchtjoghurt, ich kaufe nur Naturjoghurt, ja? So, aber ich kann da eins sagen, das war genauso lecker, als wenn ich mir gerade eins frisch gekauft hätte. Da ist nichts dran. Es darf nur eins nicht passieren. Es darf nicht die Kühlkette unterbrochen sein. Das heißt, wenn ich im Sommer bei 30 Grad, sollte ich mir eine Kühlbox mitnehmen und das da transportieren. Kommt die Hitze drauf und ist auf einmal hochgeheizt und ich stell's wieder in den Kühlschrank, hat es einen Schlag bekommen, dann hält's vielleicht noch ein paar Tage drüber, also, aber meistens gärt es dann, ja?
Ich meine, abgesehen davon, nicht, dass jetzt wieder viele sagen, ich meine, es hören ja auch, also A, hören mir extrem viele Nicht-Veganer und auch Nicht-Vegetarier zu, weil das ist ja auch Sinn der Sache, Lust auf vegan. Ich will ja auch die Leute ansprechen, um die zu irgendwas zu bewegen, und Gleiches gilt aber natürlich auch, ob das jetzt Kuhmilch ist oder Sojamilch oder Hafermilch. Also die hat einen Vorteil, dass die halt nicht gekühlt unbedingt gelagert wird, aber trotz allem ist es so, ich empfehle euch immer, wenn ihr, ich kaufe meistens gern auf Vorrat, hat mit Faulheit zu tun, weil das hält ja zum Glück länger als Tiermilch. Am besten wirklich, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, die Sojamilch und die Hafermilch, whatever, ich packe die immer gleich in...
Kostet die als frische Milch oder kostet die als Haar?
Also ich mache sie mir zum einen, wenn ich Muse habe, mache ich sie mir selber. Das heißt, ich kaufe mir Haselnüsse, Cashewkerne, wenn was ich gerade finde.
Ich mache meinen Joghurt auch ab und zu mal selber.
Ja. Und ich meine, es ist ja recht einfach, habe dann so ein Sieb und Wasser rein und nehme einen Handpürierstab und mache dann aus den Abfällen, aus dem Trester, den streiche ich mir platt auf dem Backpapier und hau den in den Ofen. Ich habe das Glück, ich habe so einen Ofen mit 65 Grad Stufe und mache mir dann so Esspapier oder sowas draus.
Trocknet halt, ja.
Genau. Und die Mandelmilch oder was auch immer fülle ich mir eben dann ab. Wenn ich sie kaufe, eben, das ist ja nur Haarware. Da gibt's leider bisher nur Provamehl, die Frischware machen, also gekühlte Ware machen. Auch da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man die gleich in den Kühlschrank packt und eben dann kühl und lichtdicht lagert, das ist für mich heute eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich jetzt irgendeine Hafermilch oder so habe, die vielleicht im Kühlschrank ein bisschen vergessen gegangen ist, ich gucke oft auch gar nicht mal aufs MHD, aber also ein Jahr habe ich jetzt nicht geschafft, aber ich weiß, 2 bis 3 Monate sind überhaupt kein Problem.
Also ich mache also, zum Beispiel auch so Testkäufe, wo ich zum Beispiel viele Sachen verschieden kaufe, ja, um zu testen. Einfach nicht, dass ich nur schwätze oder aus irgendeiner Studie was rausnehme, sondern ich selber es teste. Ja? So habe ich zum Beispiel auch ein Beispiel gemacht, ich habe verschiedene Sachen gekauft und hab's dann ablaufen lassen, extra.
Mhm.
Manches habe ich auch falsch gelagert, extra, um mal zu gucken, was dann passiert. Und mir ist immer wieder das Gleiche aufgefallen. Egal, ob es Nudeln sind, ob es Reis ist. Beim Salz lassen wir es mal ganz weg.
Ja.
Salz wird gekauft, da steht drauf, 1 Million Jahre.
Ja, das ist der Klassiker, ne? 1000 Jahre altes Himalaya-Salz, mindestens
haltbar. Und dann läuft nach 1,5 Jahren ab, sobald es in einem scheiß Karton drin ist. Ja. Ja. Ein Schwachsinn, das hält noch, das überlebt jeden Krieg noch. Ja.
Genau, lass uns das mal aufsehen. Also MHD, wo ich gar nicht mehr drauf achte, mal gucken, ob ich bisschen was richtig mache. Also Salz, Zucker, wobei Zucker habe ich zwar gar nicht mehr, aber
Zucker.
Salz, Zucker, Nudeln, Reis.
Mehl eigentlich auch nicht.
Ja. Ja,
es muss noch trocken gelagert sein und dunkel, wenn es geht. Ja, trocken und dunkel ist wichtig.
Ja gut, auf was sollte man bei Mehl achten? Ich meine, wenn da so kleine, bewegliche Flügelchen drin sind, dann
drin sind oder so, ist was anderes. Da kann aber keiner was
dafür. Aber
das hat man sich schon irgendwo mitgebracht. Ja. So, Reis.
Wie ist es mit Gewürzen, weil man da auch immer so hört?
Sind sie gut, die müssen gut verschlossen sein, wegen es gibt ja bestimmte Gewürze, wie zum Beispiel getrocknete Sachen, wo dann die Motten, die gern die Motten reingehen. Ja?
Da bin ich irgendwann hingegangen, habe mir einfach, wenn ich jetzt mal Nudeln,
was zum Zudrehen,
ich wollte gerade sagen,
so,
Nudeln aus der Soße, habe ich mir die Gläser aufgehoben, habe es in die Gläser rein, Gläser zu.
Ich sammle zum Beispiel meine ganzen Marmeladengläser,
die
sind wie Oma-Gläser. Ich kaufe hier halt so sehr nachhaltige Marmelade, die mache ich mir richtig sauber.
Genau.
Entweder mache ich mir dann wieder was ein.
Jawohl.
Oder ich mache mir da meine Gewürze rein.
Okay, und die aber am besten irgendwo in eine Schublade, die zu ist, ne, dass kein Licht rankommt. Oder ist das nicht
das
ganz
ist,
so wichtig?
Ja, die meisten haben eben in der Küche, die meisten haben ja mittlerweile so diese ganzen Schränke, wo sowieso mit Schubladen ist. Dann machst du das, dann machst du ein Regal nur mit Gewürzen und Kräuter.
Aber besser luftdicht als lichtdicht, sage ich mal.
Luftdicht. Also,
okay.
Also nein, wenn die im Glas drin sind, kannst du es auch offen lassen. Später kann auch nur dunkel, wenn es geht halt.
Okay.
Ja? Also du hast sie ja sowieso im Glas abverschraubt, luftig, ja. Da passiert nichts mehr.
Das meine ich, okay.
Da brauchst die Schublade, da können Löcher sein. Das sollte trotzdem aber ein dunkler, nicht so, nicht feucht und auch nicht, es muss auch nicht eiskalt sein, aber es soll auch keine 30 Grad ständig sein, also nicht in der Nähe vom Herd oder so. Mhm. Ja? So, aber das kannst du alles, das hat null MAD, ja. Ich habe gerade vor kurzem, meine Oma ist schon lange verstorben, ja. Aber sie hat Marmelade gemacht.
Ja.
So, und ich habe gerade vor kurzem ein 30 Jahre altes, Aprikosenmarmelade von unserem eigenen Garten damals noch, ja? Ey, das hat geschmeckt wie am ersten Tag. Und wenn mal bei der Marmelade eine Schicht Schimmel obendrauf ist, das sage ich ganz ehrlich, ja? Es gibt, ich sage jetzt mal drei Beispiele, den kratzt du gerade ab. Wenn du einen Hartkäse hast, Parmesan, und vorne eine leichte Stelle Schimmel ist, ja? Ich meine, es gibt auch einen bösartigen, der ist verfallen, von hinten bis vorne. Aber beim Hartkäse kann ich den wegschneiden, ein bisschen gröber wegschneiden, der anderen Käse passiert nichts. Bei Weichkäse darf ich es nicht machen, wenn Schimmel am Brot ist. Deswegen soll man auch nie Brot kaufen geschnitten. Immer am Stück.
Okay.
Dann zwei Möglichkeiten. Entweder in den Tontopf rein, gut lagern, oder in den Bettlaken einwickeln und irgendwo verpacken. Ja, so. Aber schön wäre ein Tontopf oder eine Brotdose.
Mhm.
So. Brot, das man selber schneidet, hält sich viel länger, als wenn es schon offen ist, weil das sind die Befallflächen schneller. Ja?
Mhm.
Und sobald aber Schimmel am Brot ist, egal ob vorne oder hinten am Stück oder auch bei einer Scheibe, das Ganze muss man wegschmeißen.
Okay.
Weil das Brotkeime sind hochprozentig giftige Schimmelpilze, die sehr gefährlich und tödlich sein können. Deswegen sollte man Brot bei Befall, weil das die Hefe treibt das bis hinten rein. Das heißt, auch wenn vorne nur ist, ist es schon hinten drin.
Okay.
Du schmeckst es auch. Das heißt, das musst du wegschmeißen.
Okay.
Aber bei allen anderen Sachen, wie bei einer Marmelade, das ist ein Vakuum. Oben der Schimmel weg, unten ist gar nichts dran. Ja?
Können wir mal einen Check machen? Bei mir ist es so, ich backe mein Brot tatsächlich so ein bisschen selber.
Ja,
weil
das finde ich gut. Du nimmst auch ein hochwertiges Mehl wahrscheinlich.
Genau, also weil ich bin zwar nicht glutenunverträglich, aber ich habe irgendwann mal gesagt, wir haben zwar einen relativ guten Bäcker bei mir in der Ecke, aber auch da kriegt man halt leider extrem viel Rotz. Also ne, so ein Brötchen, da ist ja nur Scheiß drin. Und
ja,
so,
wir haben es gerade letztens haben wir einen Test gemacht mit den Brötchen aus der Industriebäckerei. Ja?
Ja.
Das war wie ein Chemielabor, ja. 47 verschiedene Zutatstücke.
Genau,
und da war nicht ein Treibmittel, also alles nur Treibmittel, da war kein Spiss mal Mehl, nicht mal Mehl war drin.
Ja. Ja? Und ich backe mir dann mein Brot und schneide es mir dann meistens so in, ich sag mal, vier Portionen.
Weißt du auch, dass die Bäcker oder die Treibmittel, was man hat, ja? Zum Beispiel in Asien werden die Haare gesammelt. Hast du bestimmt schon mal gelesen, oder? Ja? Das hat ein bestimmtes Treibmittel, wird daraus hergestellt, eine Flüssigkeit aus diesen Haaren von den Asiaten, ja? So, das haben wir in unserem Brot und Brötchen drin. Das ist ein Treibmittel, was damit reingegeben wird. Ja,
das ist auch lecker.
Ja, die kaufen praktisch die ganzen Haare dort auf. Jeder Friseur, die Chinesen und die Asiaten, die laufen da rum mit ihren Mofas, sammeln die Säcke ein und verkaufen, geben dem Friseur Geld. Die als Zwischenhändler kriegen von der Industrie wieder Geld und die Industrie verschickt es und macht daraus ein Treibmittel. Ja?
Und trotzdem ist der Gramm am Ende so billig.
So,
das ist
aus.
Ja verrückt.
Ja. Die Masse macht es halt, ja.
Und,
brauchst du nur einen Tropfen davon, ja.
Und ich mache mir dann immer, ich sag mal so vier Portionen, tue die in den Beutel, mach den gut zu und friere das ein.
Ja, es zieht halt Feuchtigkeit, ich mag es halt nicht unbedingt.
Okay.
Dann backe ich lieber zweimal die Woche oder so.
Aber ich sag mal,
das ist okay.
Also ich merke das dann schon so nach spätestens 6 Monaten, da schmeckt es dann auch wirklich immer ganz so lecker.
Kommt drauf an, was für ein Kühlschrank oder Gefrierfach du hast. Ja. Wenn du einen guten hast, der nicht frostet, also es gibt ja heute die neuen Froster.
So einen habe ich mir tatsächlich mal geleistet.
Ich habe auch einen, ja. Und dieses Bio-Fresh habe ich hier.
Genau.
Das ist das Biofach, das ist mega cool, weil da hält dein Gemüse 8 Wochen länger.
Schon mal also vorher. Genau, das habe ich unten so ein Gemüsefach im Kühlschrank und halt so.
Und diese
so
0-Grad-Zonen und
genau.
In der Gefrierfach ohne Frost, genau.
Und das geht halt auch nur mit Luft.
Aber also trotzdem hast du das Problem, wenn du Brot einfrierst, es kriegt meistens eine weiße Stelle Gefrierbrand. Und dann ist es schon tot. Dann kannst du es eigentlich nicht mehr essen.
Okay, also auch besser frisch.
Das ist dann tot.
Ja,
das ist
man
tot
kann
gefroren,
alles optimieren. Das ist
also
ist
Brot würde ich einfach so viel backen, wie ich brauche.
Mhm.
Und wenn ich merke, dass morgen geht's aus.
Und dann lieber richtig lagern. Im Prinzip.
Richtig lagern. Kauf dir eine anständige Tondose, also früher so ein Tongesteintopf, Und nimm ein altes Bettlaken, das ist cool.
Also ich wickel das immer in Leinenhandtücher.
Ja, geht auch. Das ist ähnlich
ganz gut.
Ähnlich wie ein altes Bettlaken.
Genau.
Ja. Die meisten machen den Fehler, also ich sag immer Plastik. Wir haben ja in allem, selbst Bio wird heute in Plastik verkauft in den Supermärkten. Das ist Lachnummer, ja. Das nicht nur, dass das die Umwelt belastet, sondern Fakt ist, ich kaufe Bio in Plastik eingepackt. Was ist denn da dran noch Bio? Ja, gerade in den Supermärkten, das ist sowieso kein Bio, aber ich sag nur, das ist eine Lachnummer. So. Aber die meisten denken, wenn ich es in Plastik packe, ist aber Plastik schwitzt.
Ja.
Und wenn ein Toastbrot oder ich habe es gerade letztens, ich habe ein
das schimmelt ja dann ganz schnell.
Ich habe mit ZDF für Kika eine Familiensendung gemacht. Ja, das kann man auch, glaube ich, noch googeln. Und da ging es um eine Mainzer Familie mit 4 Personen, Haushalt. Die mussten 2 Wochen so leben wie immer. Dann haben wir den Müll ausgewogen. Und dann kam ich als dazu und habe die beraten. Und dann haben die 2 Wochen gelebt, wie ich es ihnen gezeigt habe.
Okay.
Und nach den 2 Wochen
bin
ich wieder hin. Ja, so. Dann haben die erst mal festgestellt, so, und die hat auch so Sachen gehabt, alles in Plastik, in der Dose drin sogar, in so einer Brot, die hat eine geile Brotdose gehabt, da packt es trotzdem in Plastik ein. So, das Problem war, das war so verschimmelt, ja, dass es hochgiftig war. So, dann habe ich ihr das mal erklärt. Und dann am Schluss war so, nicht nur, dass sie beim Einkauf, die haben jetzt, nachdem ich mit denen diese Schulung gemacht habe, haben die 70% ihres Einkaufs eingespart, schmeißen nichts mehr weg, ernähren sich viel gesünder. Ja? Ja, und das war eine Familie, die nicht aufs Geld angewiesen war. Ja. Ja? So, aber das Gleiche habe ich auch schon mit Experimenten, jetzt nicht mit Kindersendung, mit einer Kika-Sendung gemacht oder so, sondern das habe ich aus Überzeugung, habe ich selber gelebt, wie jemand, der Hartz IV bekommt, mit meiner Familie oder mit so wie vier Personen.
Ja, das Thema hatte ich letztens auch. Ja, das ist jetzt
und ich habe versucht, mich nachhaltig zu ernähren, weil mir sagt, das geht nicht.
Genau.
Aber Fakt ist, es funktioniert. Und weißt du wieso? Ich bin viel bewusster einkaufen gegangen. Ich habe alles verwertet. Ja, und habe am Schluss noch Geld gehabt, um mir einfach was zu leisten,
dann was ich mir was wollte. Was Besonderes, genau, ja.
Habe mir selber einen Gefallen getan damit,
Sag mal, stimmt das auch mit dem, ich sag mal jetzt, ob das jetzt Joghurt oder was auch ist, es werden Sachen in der Industrie produziert, aus einer Charge, die dann aber verschiedene MHDs kriegen?
Richtig, ja, das ist eine Verbraucher, also eine Verbraucher- und Handelsirreführung. Das heißt, das hat einen Grund. Das machen die nicht aus Spaß, sondern jeder kennt ja im Regal, wenn er reingeht, da steht vorne das ältere Datum und hinten das neuere Datum.
Die von hinten Nehmer.
Ja, die von hinten nehmen, aber das gleiche, was vorne steht im Prinzip. Ja, nur mit dem Unterschied, dass ein anderes MHD draufsteht. Ja, aber Fakt ist, es ist von der gleichen Charge. Nur Fakt ist, selbst wenn das Joghurt, das ich vorne nehme, das läuft genauso erst in einem Jahr oder so, es muss nur gekühlt sein, da passiert nichts. Nehmt doch mal eure Sinne und lasst es mal einen Monat ablaufen und dann esst es ihr und dann macht es mal noch einen Monat länger. Macht doch einfach mal, kauft ein paar mehr und lasst es mal ablaufen. Aber kauft bitte keine Fruchtjoghurts, kauft euch Naturjoghurts. Und erst dann, wenn die Saison ist wie Erdbeeren, dann macht ihr euch Erdbeeren ins Joghurt. Vielleicht ein bisschen Honig, dass ihr die Süße habt, die ihr von den Industriejoghurts
kennt. Ich sag gerade kurz die vegane Variante. Also ich meine, es gibt mittlerweile ganz geile Sojajoghurt, überhaupt keine Frage.
Egal. Oder selber machen.
Lupine oder selber machen. Ja. Und mein Honig ist so, ich bin da nicht ganz so militant eingestellt. Wer jetzt partout auf einen Honig verschillt, der kann auch Reissirup oder Dattelsirup nehmen.
Da habe ich mich auch mit Johannes oft gestritten. Ich habe immer mit Honig gesüßt. Ich habe keinen Zucker genommen. Ja? Der Zucker löst sich nicht auf in der Salatsauce, aber Honig löst sich auf. Und da kann man sich halt drüber streiten, ja.
Nein, deswegen sage ich ja nur, wer kein Honig, ich weiß von vielen, die, also ich habe
doch keinen Vorteil, ich sage also, für mich ist halt Honig trotzdem vegan, weil es wird von den Blüten abgeholt, ja, und ich liebe Akazienhonig, den gibt es kaum noch, ja, wir finden kaum noch Honig, das, was wir aus der Industrie kriegen, ist alles nur gestreckter Honig.
Ich wollte gerade sagen, also genau, du redest ja jetzt auch von Honig und nicht von Industrieplörre. Also,
richtig, nicht von irgendeinem Müll, oder wenn die Leute Waldhonig kaufen, wissen sie gar nicht, dass es von den Blattläusen kommt, ja, das hinten rausgegessen wird abgekratzt und dann wird dann gestreckt und gestreckt mit Sirup. Die strecken das mit Sirup, mit Zuckerrübensirup.
Keinem Zucker, ja.
Ja, weil es gibt auf diesem Planeten kaum noch Honig. Und wenn ich einen guten Honig habe, dann gehe ich halt auf den Markt, da hat ein Imker noch, da kostet das Glas halt mal 13 Euro. Aber dann habe ich einen Honig. Ja. Den muss ich ja nicht essen wie
Ja, eben sind wir wieder beim Thema Wertschätzung. Und
genau, die Wertschätzung ist es.
Die Frage ist natürlich, ob dann Nutella oder so besser ist, aber da kann man, glaube ich,
noch 100 Stunden. Wenn ich überlege, lassen wir es mal bei den Oliven. Es gibt auf diesem Planeten kaum noch Oliven und die können die Produktion gar nicht nachmachen. Es gibt eine richtige Mafia mittlerweile. Ja, die gibt es in Italien genauso wie in Griechenland. Das spielt keine Rolle. Da wird das Olivenöl gestreckt. Und wir kaufen ein teures Olivenöl für Müll. Ja? So viel Olivenöl, wie in jedem Supermarkt steht, das können wir gar nicht mehr bieten. Deswegen, da ist überall nur noch die Hand im Spiel der Industrie.
Ja.
Und das ist pervers. Ja?
Jetzt haben wir noch zwei Sachen zum Abschluss. Zum einen, gib uns noch mal so ein paar Tipps. Generell, das betrifft ja jeden, das ist ja die Frage. Also wie kann ich denn bei mir zu Hause, egal wie ich mich jetzt ernähre, also du sagst ganz klar, gesund ernähren, hat man jetzt eben schon rausgehört, in welche Richtung das bei dir geht. Das geht ja in die vegan-vegetarische Richtung.
Das ist definitiv so, ja. Das ist auf nachhaltiger Basis auf jeden Fall.
Aber jetzt trotzdem mal so für alle, die zuhören. Also was sind so Tipps, auf was kann ich achten? Was Thema Einkaufen,
also
Lagerung, Verschwendung?
Ja, genau. Das Erste ist, ich gehe mal gucken, was habe ich überhaupt noch. Wenn ich mal richtig meinen Schrank aufräume, da wette ich mit euch allen. Ihr findet Sachen, die
habt ihr... Ich wollte gerade sagen, ich heb schon die Hand.
Ihr wisst gar nicht, was ihr in eurem Schrank habt. Ja. So, dann macht euch mal eine Bestandsliste. Manchmal macht das Sinn. Ja? Ich kenne Leute mittlerweile in meinem Freundeskreis, die mittlerweile sogar einen Monatsplan schreiben, damit sie sich bewusst und nachhaltig gesund ernähren und trotzdem auch bewusst einkaufen gehen.
Okay.
Dass sie nichts mehr wegschmeißen.
Also da ist bei mir auf jeden Fall noch Handlungsbedarf.
So, und wenn ich mal meinen Bestand habe... Auf einmal fällt mir auf, ich habe noch 10 Päckchen Nudeln, weil die liegen da, 3 Päckchen und 2 Päckchen liegen da. Und die anderen sind noch angebrochen. So, da brauche ich mir keine Nudeln kaufen. Nur, ich sage jetzt nur mal als Beispiel. So, dann mache ich meinen Kühlschrank mal auf. Was habe ich denn da noch drin? So, dann du jetzt als Veganer würdest sagen, ich habe noch 3 Dosen, was haben wir? Kokosmilch, Beispiel.
Ja, okay, gutes Beispiel.
Sojamilch, keine Ahnung.
Ja, okay.
Tofu, was auch immer.
Ja.
Hast du gar nicht gesehen. So, dann schreibst du auf deine Bestandsliste, Bestand, Kühlschrank, das und das.
Dreimal Naturtofu, dreimal...
Da brauche ich mir nicht mehr kaufen. Ja. So, dann, wenn ich das alles habe, meine Bestandsliste mal durchgegangen bin. Ich kann mir sogar clever machen. Wenn ich clever bin, mache ich mir in meinem Computer einfach meine Excel-Tabelle.
Oder eine App oder whatever, wie auch
genau. Und das kann man, wenn man was rausnimmt, gerade einfach wegmachen. Da unten sagt er dir genau, was du hast. Mhm. Ja, das macht er automatisch, wenn du einmal eine Excel-Tabelle erstellt hast. Das ist, kann man einfach machen. Oder mit einer App geht's auch. Aber Fakt ist, wenn man keine App hat, geht es auch mit einem ganz einfachen...
Oder mit einer Kreidetafel.
Ja. Oder eine Küchentafel, scheißegal. Küchentafel. Dann wegstreichen, was ich weggenommen habe. Dann weiß ich schon, okay, das muss auf der Einkaufszettel. So, das nächste ist, ich esse mit meiner Familie. Und zwar kochen wir mittags schön oder abends, beim Abendessen geht auch. Ohne Hunger schreibe ich meinen Einkaufszettel. Das fehlt. Die Kinder würden gerne mal das haben.
Also da bin ich jetzt schon ein paar Mal reingefallen, obwohl, also ich habe mir angewöhnt...
Wenn du mit Hunger einkaufen
gehst, das habe ich mir abgewöhnt, weil da war ich früher auch ganz schlimm. Aber was ich gemerkt habe, der zweite Fehler, den man dann macht, mit Hunger den Einkaufszettel schreiben, das ist auch schon beschissen.
Da fängt schon an. Oder wenn du in den Supermarkt reingehst, die Supermärkte, ich habe das lange studiert, die haben einen Weg.
Ja.
Und die Supermärkte wissen genau 90% deines Verhaltens, wie du entlangläufst. Ja. Und da werden die Sachen hingestellt, dass du zusätzlich einkaufst. Ja? So, also bewusst einkaufen gehen, ohne Hunger einkaufen gehen, das ist eine große Nummer.
Hm.
So, dann ist das nächste, wo ich drauf achte, mein Handy auszumachen. Oder zumindest mal den Bluetooth rauszunehmen. Ja, weil im Auto hat man den Bluetooth an. So, die Geschäfte können zwar nicht deine Daten ablesen, aber sie können dein Einkaufsverhalten lesen. Das ist das Nächste, was wir unser nächstes Problem haben. Aber nicht, dass die Nahrung und alles knapp wird, sondern unser gesamtes auch Finanzsystem. Wir werden irgendwann nicht mehr mit Geld bezahlen. Es wird nicht mehr geben. Mhm. Wir können kein Geld mehr produzieren, weil die Ressourcen nicht mehr da sind, weltweit. So, irgendwann gehen wir nur noch mit der App-Handy hin. So wie man es im Fernsehen schon bei Adidas sieht. Alles mit Handy bezahlen, ja. So, das machen die aber auch clever, weil dann, das nutzt sich die Industrie natürlich auch. Weil die sieht alles, was du kaufst, und dann kriegst du irgendwann per E-Mail das geschickt.
Ja, das ist so. ja heute schon so.
Und die Leute steuern dich mit deiner App, wie du einkaufen gehst. Deswegen, am besten das Handy ausmachen, wenn ich einkaufen gehe, vernünftig. So, und dann gehe ich gezielt einkaufen. Und dann kann ich das, was ich noch Lust habe, sage ich, okay, das gönne ich mir einfach. Dann kaufe ich mir auch ein Stück Schokolade. Aber dann muss ich keine Industrieschokolade kaufen. Dann gucke ich halt, okay, die kostet halt dreimal so viel. Dann esse ich halt ein bisschen weniger, aber dafür genieße ich die Schokolade. Ja.
Abgesehen davon, das wusste ich auch nicht davor, dass echte Schokolade ist gesund. Und tatsächlich
in
so
Maßen,
gesehen. Und eine richtig gute Schokolade, die eben hauptsächlich aus Kakao besteht,
ist
meistens per se vegan.
Richtig, genau.
Also,
umso höher die Schokoladenanteile, der Kakaoanteil ist, umso gesünder und so besser ist er.
Und jetzt ist es so, wenn man jetzt noch mehr über dich erfahren will, ich kann mir vorstellen, es wird wieder ich werde mit Sicherheit ein paar mehr Nachrichten gegebenenfalls als sonst kriegen. Aber ihr wisst, ich freue mich darüber.
Ja, du darfst auch gerne meine Webseite.
Ja, also ich wollte sagen, sag mal. Also
www, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, www.foodfighters-verein.de oder michael-schieferstein.de.
Ja. Und Facebook.
Facebook sowieso. Ja. Oder Google, mein Name, Michael Schieferstein, Foodfighters. Ihr findet danach, braucht er gar nicht mehr, da habt ihr sowieso alles.
Ja. Aber ich möchte das jetzt auch nochmal betonen. Also ich meine, gerade dieses Foodfighters-Projekt, was eben hier in Mainz ist.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, du kannst dafür immer Sponsoren gebrauchen.
Also wir suchen definitiv. Also wir werden nicht unterstützt. Wir machen wirklich alles. Guckt euch das mal an.
Ich muss das gerade nochmal betonen. Ja, du kriegst keinen Cent Zuschuss von irgendeinem Land,
Bund. Nein, gar nichts.
Von gar nichts.
Und trotzdem machen wir das Projekt seit 5 Jahren durch.
Ein bisschen Geld von der Stadt, das ist aber auch...
Ja, das ist nicht von der Stadt, das kommt eigentlich von der Sparkasse über Beziehungen.
Viel zu wenig.
Ein kleiner Betrag, der deckt nicht mal die Fahrtkosten.
Aber ich wollte gerade sagen, sag ruhig nochmal, also was kannst du immer gebrauchen?
Sachspenden? Also wir können Sachspenden gebrauchen. Ja. Wir brauchen immer Hardware. In der Küche, in der Schulküche fehlt zum Beispiel alles. Ja? Vom Teller bis zum Besteck über Töpfe. Wir sind immer dankbar für alles. Mhm. Wir brauchen auch immer Lebensmittel. Ja. Und was natürlich wichtig ist, natürlich Gelder, weil wir müssen mit vielen Sachen finanzieren. Wir müssen Stunden irgendwo ausgleichen können. Dann ist natürlich wichtig, also Geld ist also auch ein ganz wichtiger Faktor, weil im Moment, ich will einfach mal sagen, wir sind auf alles dankbar.
Ja.
Mitglieder natürlich auch, sagen wir auch so.
Okay.
Egal in welchen Bereichen.
Kann auch zum Beispiel Fördermitglied werden. Ihr seid ja ein eingetragener Verein.
Wir haben auch einen ganz kleinen Beitrag nur, weil wir gesagt haben, dass sich das jeder leisten kann.
Ja.
Aber ihr könnt uns auch gerne mit einer monatlichen Spende unterstützen oder auch, wir suchen auch immer Helfer wie im Steuerberater, Anwälte, alles was nützlich für einen Verein ist, wo wir einfach gar keine Gelder dafür haben, ja. Wir haben jetzt immer ein Problem, da kommt der und der, so, aber Fakt ist, jede Apotheken, die uns Desinfektionsmittel geben, Reformhäuser.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hast du vorhin gesagt, auch so Verbandsmaterial, wenn es die Kids mal schneiden,
ja, und die
so,
also Sachen, wo man gar nicht dran denkt. Ja. Die Hände waschen.
Genau.
Ja, Handtücher, ja. Schürzen. Ja, wir sind für alles dankbar. Und das Projekt steht bundesweit in der Öffentlichkeit. Ja, wir haben eine Medienpräsenz, die hat sich, das könnt ihr alles nachgoogeln. Ja. So, das Projekt steht seit 5 Jahren in der Öffentlichkeit. Es war weltweit in 148 Ländern zu sehen, wie ich noch Expo-Botschafter war in Mailand. Ja. Also ihr tut uns damit auch einen Gefallen, wenn ihr uns damit unterstützt. Und wenn es auch nur ist, indem ihr uns liked oder addet oder unsere Bilder teilt, was auch immer. Wir sind für alles dankbar, damit wir in die Öffentlichkeit kommen und viele, viele Menschen erreichen. Ja.
Perfektes Schlusswort.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.